Herzlich willkommen beim Podcast Kindergeschichten. Mein Name ist Max Gablich. Der Podcast entsteht im Rahmen des Forschungsprojekts Praktiken der Sorge an der Universität Heidelberg. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit dem Alltag von Kleinkindern und Säuglingen in den 1970er Jahren in der DDR und in der Bundesrepublik und wird finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In der heutigen Folge möchte ich die Gelegenheit nutzen, meine Überlegungen, was Kindheitsgeschichte ist, vorzutragen und am Beispiel von Kinderarbeit zu diskutieren. Viel Vergnügen. Wozu betreibt man Kindheitsgeschichte und um was geht's da? Das bietet mir die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie ich diesen Podcast konzipieren möchte, wie ich ihn sprechen möchte und welche Stimme ich dabei haben möchte. Und das Herausfordernde dabei für mich ist, eine Form von Stimme zu finden, die irgendwo zwischen Vorlesung und Selbstgespräch changiert, ohne ganz so schrullig zu wirken, als ob ich ein Selbstgespräch führe. Die Kindheitsgeschichte hat eine starke, sehr oft erzählte Ursprungsgeschichte. Und zwar beginnt die geschichtswissenschaftliche Erforschung der Kindheit mit der Publikation der Geschichte der Kindheit des Historikers Philippe Ariès. Im französischen Original heißt das Buch L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime und er entwickelt die These, die im Deutsch, insbesondere im amerikanischen Buchtitel hier Invention of Childhood besonders prägnant nochmal formuliert ist, dass es mit der Modernisierung, mit der Entstehung der modernen bürgerlichen Gesellschaft auch zu einer Erfindung der Kindheit gekommen wäre. Ariès, auch weitere historische Arbeiten zu Themen wie Tod und Alltagsleben vorgelegt und interessiert sich ganz offensichtlich dafür, für den Wandel von Dingen, die uns als selbstverständlicher Teil des natürlichen Lebens des Menschen erscheinen. Und ein solcher Teil ist der Meinung nach von Ariès eben die Kindheit. Eine seiner These ist, dass es im Zuge der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft zu einer Abgrenzung der Kindheit, zu einer Privatisierung und zur Entstehung einer spezifischen Kinderkultur und Kindheitsvorstellung kam, die dafür sorgten, dass Kinder etwas ganz anderes, etwas Beschützenswertes, Begrenztes, aber auch etwas etwas, was nicht am normalen öffentlichen Leben teilhaben darf. Bemerkenswert oder dazu hatte er dann auch besonders umstrittene Aussagen, wie dass die moderne Form der Elternliebe oder kein Äquivalent in vormodernen Zeiten hatte und Eltern insbesondere in vormodernen Zeiten aufgrund der Häufigkeit des Kindstodes nicht besonders stark oder überhaupt nicht um verstorbene Kinder getrauert hätten. Und es eben diesen besonderen Bereich, Lebensbereich des Kindes, der geprägt ist von Schule und Spielzeug und Spiel, oder solchen Dingen nicht gab, sondern Kinder ganz selbstverständlich eingebunden waren in die erwachsene Lebenswelt. Dies findet Ariès eine bedauerliche Entwicklung, das muss man hier nochmal dazu betonen. Also die Ausgrenzung des Kindes aus der erwachsenen Welt, die Abgrenzung von Kindheit und Erwachsenenleben sind ihm bedauerliche, problematische Prozesse. Also der Text von Ariès ist entstanden, 1960, also in den 50er Jahren entstanden und er ist auch als ein solcher Text zu erkennen. Arias Anlass ist ganz klar die kleinbürgerliche, der kleinbürgerliche Familismus, wie er in Frankreich der Trente Glorieuse, also der des Nachkriegsbooms, ebenso wie in Westdeutschland oder in den USA, und wo es um dieses sehr auch in Filmen und anderswo transportierte Ideal suburbaner oder kleinbürgerlicher Familienlichkeit geht. Und dieses Ideal war eben Anlass, es zu historisieren und damit auch zu kritisieren. Ein ganz anderer Zugang, der dann 14 Jahre später publiziert ist, ist von Lloyd de Moos, das im Deutschen mit dem sehr eindrucksvollen Titel »Hört ihr die Kinder weinen?« übersetzt, tituliert wurde. »The History of Childhood«, etwas nüchterner auf Englisch, vertritt in gewisser Weise das Gegenmodell der Erzählung von Arias, während Arias, nochmal zusammengefasst, eine bedauerliche Entwicklung der Modernisierung diagnostiziert, sieht Lloyd de Moos und andere, der ein Psychohistoriker war und auch ein ausgebildeter Psychoanalytiker, wenn ich mich richtig erinnere, eine sehr positive Entwicklung, die davon ausgeht, dass frühestens im 20. Jahrhundert oder eigentlich eine friedliche, gewaltarme Kindheit entstanden ist, die es ermöglicht, dass Kinder positive Erfahrungen machen können und eine gewaltlose Sozialisation durchleben können, während die Vormoderne, aber auch große Teile der Moderne von Gewalt, sexualisierter Gewalt, Missbrauch und Entbehrung geprägt wären. Dies umso stärker und umso weiter diese Kinder weg waren, sind von der modernen Gesellschaft. Beide Autoren sind gewissermaßen Pole einer älteren Kindheitsgeschichte, die sich ganz intensiv um diese Fragen gestritten hat, ob Kindheit in den früher liebevoll war, ob Kindheit ausschließlich von Gewalt geprägt war, ob Kindheit grundsätzlich gut oder schlecht gewesen war. Unabhängig davon, wie wir oder wie ich heutzutage auf diese sehr polarisierten Texte auch schaue und ihren Wunsch, die eigene Gegenwart gegen Vergangenheit abzugrenzen, kann man sie insofern zu schätzen wissen, dass sie sehr produktiv und anregend waren, da die Kulturgeschichte, die Sozialgeschichte und andere geschichtliche Subdisziplinen sich des Themas der Kindheit intensiv angenommen haben und zahlreiche Ergebnisse und Verfeinerungen immer wieder auch in Abgrenzung zu diesen großen Thesen vorgelegt haben und nach und nach diese Großthesen systematisch kritisiert haben. Ich würde behaupten, in der heutigen Forschung dominieren auch aus so einem kulturhistorischen Impuls heraus Fragen danach, wie Kindheit geprägt war, wie Menschen an unterschiedlichen Orten, ob es jetzt eben Wissenschaftlerinnen oder Intellektuelle, Priester, religiöse Figuren, politische Figuren etc. pp., was diese Menschen unter Kindheit verstanden, wie sie das lebten, wie sie Regeln und Strukturen für Kindheit bildeten, wie Kinder in den von ihnen vorgefundenen Lebenswelten agierten, wie sie sich Freiräume nahmen und diese ausfüllten. All diese Fragen sind heute, denke ich, dominanter und es gibt nur noch in gewissen Bereichen ein stärkeres Interesse daran zu diskutieren, ob bestimmte Kinder, Kindheiten grundsätzlich gut oder schlecht waren. Sondern es geht eben viel mehr darum, danach zu fragen, was waren die Bedingungen von Kinderleben und was waren die Gründe für diese Bedingungen und welche Auswirkungen hatte das und wie lebten Kinder in diesen Bedingungen. Was meiner Meinung nach auch viel, viel interessanter ist. Ein Beispiel, und es ist auch ein bisschen die heutige Zeit, gerade mit mit Personen, die sich nicht geschichtswissenschaftlich mit Kindheitsgeschichte befassen, sondern vielleicht populär oder publizistisch und sich für diese Themen interessieren und sich auch davon anregen, sich damit gerne auseinandersetzen. Ein Bereich, der bestimmte Bereiche des politischen Aktivismus weiterhin interessant ist und auch für sozialpolitisch Handelnde im Bereich der sozialen Arbeit, ebenso wie in der Entwicklungsarbeit etc., ist der Bereich der Kinderarbeit. Und das ist ein Bereich, der in der auch in der Geschichtswissenschaft teilweise noch mit Fragen, wo Fragen grundsätzlicher Art aufgeworfen werden, wie ob Kinderarbeit jetzt gut gewesen sei oder schlecht gewesen sei und wie man sich dazu positionieren könne. Ich möchte hierzu ganz kurz ein Beispiel berichten aus einem kleinen Sammelband zur Alltagsgeschichte von Kindern, herausgegeben von Irene Hardach-Pinke aus den 70er Jahren. Und dort versammelt sie aus Memoiren und Autobiografien Ausschnitte zur Kindheit, die sind vorstrukturiert und die sind insofern interessant, weil sie einen größeren Zeitraum abdecken vom 18., 19. und teilweise bis ins 20. Jahrhundert, eben auch soziale Klassen und Milieus betreffen, also unter anderem Landarbeiter, Bauern, Adel, Bürgertum, Kleinbürgertum, Handwerker oder Industriearbeiter. Und aus diesen unterschiedlichen Memoiren kann man einen ganz guten Eindruck gewinnen, ja, wovon Kinderleben bestimmt wurden. Und man kann einen sehr guten Eindruck darüber gewinnen, was Historikerinnen in den 70er Jahren wichtig war. Unabhängig davon, gibt es dort ein Beispiel von Otto Krille, der in dem zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also in den 1870er Jahren, geboren wurde und als Kind einer armen Landarbeiterfamilie aufwuchs im Osten Preußens. Und dort kommt es relativ rasch nach der Geburt von Otto, stirbt sowohl der älteste Bruder als auch der Vater, so dass die Mutter mit vier verbleibenden Kindern auf sich allein gestellt ist und in ihre Heimatgemeinde zurücksiedeln muss. Der Hintergrund davon ist, dass die Geburtsgemeinden im Armutsfall für die Versorgung von Menschen verpflichtet wurden. Was es bedeutet, wenn ein erwachsener Sohn und ein Vater wegfallen als Beiträger zum Familieneinkommen, wird da recht schnell deutlich. Die Mutter bemüht sich, also versucht eben durch Arbeit und sowohl auf einem Rittergut als auch durch Heimarbeit, durch zusätzliche Heimarbeit genug Einkommen zu haben, sodass die Kinder nicht hungern müssen. Sie leben in einer zugewiesenen Hütte für Almosen, für Familien, die der Gemeindefürsorge bedürftig sind. Genau, die Kindheit von Otto und seinen Geschwistern, seine größere Schwester, die sich um ihn kümmern muss hauptsächlich, und seine zwei älteren Brüder, ist von teilweise Hunger und Entbehrung geprägt und von der Ausgrenzung aufgrund ihrer Armut aus der Dorf- und Gutsgesellschaft, sie werden diskriminiert, sie werden von den Kindern der Bauern misshandelt und verprügelt und ausgegrenzt, mit Spott überzogen etc. Es wird deutlich, dass diese Kindheit ist bestimmt von dieser sozialen Position innerhalb der Dorf- und Gutsgesellschaft. Und die Kinder müssen direkt oder indirekt beitragen zum Familieneinkommen. Ansonsten wäre das Überleben der Familie einfach nicht gesichert. Das, was die Mutter bekommt für die Kinder als Leistung, würde niemanden ernähren können. Die älteren Brüder zum Beispiel werden relativ rasch oder sind dazu angehalten, kleinere Dienste, Botengänge etc. Für die Bauern zu erledigen oder ihnen halt im Stall zu helfen und solche Dinge, wofür es dann die Naturalien oder Geld gibt. Die Tochter muss anstelle der Mutter den Haushalt führen und sich um das jüngste Kind sorgen. Die Mutter kann dafür Lohnarbeit auf dem Gut, kann dafür der Lohnarbeit auf dem Gut nachgehen. Also hier ist es so, dass die Sorge und Hausarbeit dann eben auch von den Kindern erledigt wird. Und es gibt Aufgaben wie das Sammeln von Nahrungsmitteln und Holz etc. in den umgebenden Wäldern, Bächen, Flüssen, die zum einen überhaupt das Überleben sichern, weil es sowas ist wie Brennholz oder Tannenzapfen und sowas, die dabei helfen, kalte Winter zu überstehen, oder das Sammeln von eben Wald- und Feldfrüchten wie Nüssen und Pilzen, Kleintier und so, die das Überleben auf hinsichtlich der Nahrung gestatten. Dabei ist natürlich auch hier nochmal zu betonen, das ist nicht irgendwie eine Familie im 17. Jahrhundert oder so, sondern es ist Ende des 19. Jahrhunderts und zur gleichen Zeit, also das frühe Wilhelminische Kaiserreich, die Industrialisierung ist in vollem Gange und Großstädte wie Essen, Dortmund oder Berlin sind im Entstehen begriffen und entwickeln sich gerade zu Großstädten. Wichtig für mich jetzt ist so, dass die Arbeit von Kindern hier nicht als etwas Unnatürliches und Unselbstverständliches daherkommt, sondern in der Schilderung von diesen Memoiren, von diesem Kind, als es der selbstverständlichste Beitrag zum Familieneinkommen, zum Überleben betrachtet wird und überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn man sich mit Kinderarbeit auseinandersetzt, ist, dass für die Kinder selbst dies häufig, gerade wenn sie Arbeit wie in dieser Subsistenzform, also grundsätzlich Selbsternährung, Selbsterhaltung, Erfolg wenig in Frage gestellt wird, ganz selbstverständlich daherkommt, im Gegensatz zum Beispiel zu Kindern in der Industriearbeit oder Kinder als die berühmten Schornsteinfeger. Ein weiterer Punkt, den man hier ganz gut nachvollziehen kann, ist dadurch, dass die Kinder eine Funktion, auch eine ökonomische Funktion, eine wirtschaftliche Funktion innerhalb der Familien und auch innerhalb der Landwirtschaft im Dorf etc. wahrnehmen, haben sie eine gesellschaftliche Position. Das heißt nicht, dass sie Macht haben oder dass sie über bestimmte Lebensentscheidungen selber treffen können, sondern einfach, dass sie eine Eigenständigkeit haben, die in gewissem Sinne vollwertiger macht, als wenn sie nicht arbeiten würden. Dies kann da auch nochmal zurückgespiegelt werden. Dies gibt uns einen Einblick darauf, welche Rolle Arbeit in der Gesellschaft spielt. Arbeit als wesentliche Form der Teilhabe und Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen betrachtet wird, dann ist es natürlich, dass wenn Kinder arbeiten, sie als Partner und Teilnehmer dieser Gesellschaft betrachtet werden. Bedeutet, wie gesagt, nicht, dass diese Kinder jetzt bereits vollwertige Staatsbürger oder sowas wären, aber dass sie eben mit einer ganz anderen Stimme aufgrund ihrer des Beitrags zur Familienwirtschaft bei Entscheidungen, die die Familie betreffen, mitsprechen können. Das schon. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Bereiche, dass wenn Kinder von Arbeit ausgeschlossen werden, so wie es für uns ganz selbstverständlich ist, dass Kindheit der Lebensabschnitt ist, der nichts mit Lohnarbeit und Erwerbsarbeit zu tun hat, ausgegrenzt werden aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen. Also andere Bereiche, wo es klar wird, dass Kindheit eine bestimmte abgegrenzter Lebensabschnitt ist, der mit bestimmten Eigenschaften und von dem bestimmte Aspekte des Erwachsenenlebens ferngehalten werden sollen, ist zum Beispiel Politik im Allgemeinen, Krieg und Gewalt, aber auch Sexualität. Diese Bereiche sollen nach Möglichkeit von Kindern, also in unserer Vorstellung von was Kindheit bestimmt, dann gehören diese Bereiche eben nicht dazu. Und das führt mich dann nochmal zurück zu meinem Anfang von was ist eigentlich Kindheitsgeschichte und was ist Kindheit. Und an diesem Beispiel von Otto Krill und den Bereichen, die sein Leben ausmachen und andere Bereiche, die nicht sein Leben ausmachen, kann man nochmal ganz gut herausarbeiten. Was macht Kindheit oder was hat Kindheit zu diesem Zeitpunkt ausgemacht und wie hat sich das vielleicht auch schon verändert in anderen Bereichen im Wilhelminischen Kaiserreich, aber auch einfach im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte. Also während Arbeit und Zuarbeit für das Familieneinkommen und bestimmte Formen der Selbstversorgung ganz wesentliche Aspekte von Kindheit waren, ist in anderen Bereichen des Wilhelminischen Kaiserreichs schon die alltägliche Schule und auch das Leben für die Schule während der Kindheit dominant. Also wenn man sich bürgerliche Kindheiten in Städten zum Beispiel anschauen würde. Oder eben später in der Zeit geht zum Beispiel dann in die 1950er und 1960er Jahre, wo dann Schule und betreute Kindheit und beaufsichtigte Kindheit von erwachsenen, professionellen Personen, die dazu bestimmt waren, ganz wesentliche Aspekte von Kindheit sind. Dazu kommt, dass Kindheit greifbar ist als Generationenbeziehung zum Beispiel, wo man sagt, Kindheit ist das als Beziehung von Eltern oder Großeltern zu einer Kindergeneration ganz gut greifbar in sozialen Beziehungen. Es ist natürlich greifbar als bestimmter gesellschaftlicher Raum, der meistens abgegrenzt wird und der ferngehalten wird von Bereichen wie Politik, Militär, Gewalt, Sexualität, aber auch Medienkonsum oder auch überhaupt Kneipen und also bestimmte kulturelle und öffentliche Bereiche. Und all dies erfolgte meistens unter dem Signum des Schutzes der Kindheit und der Bewahrung der Unschuld der Kindheit. Und aber dadurch kann man im Umkehrschluss herausarbeiten, welche Bereiche ferngehalten werden von Kindheit. Dagegen kann man auch nochmal positiv formulieren, Kindheit sind auch Bereiche wie zum Beispiel Spiel und eine bestimmte Kinderkultur, die durch eigene Bücher, Kinderbücher oder andere Medien wie Bilder, Musik etc. bestimmt ist. All diese Bereiche verändern sich im Laufe der Zeit, sie verändern sich sowohl in ihrer Form als auch in den möglichen Inhalten. Dies ist ganz unmittelbar einsichtig, wenn man zum Beispiel an die Entwicklung denkt, die zwischen dem Struwwelpeter einerseits und der kleine Drache Kokosnuss andererseits steht. Also bestimmte Kontinuitäten und auf der anderen Seite bestimmte Wandlungserscheinungen, die viel darüber sagen, welche Vorstellungen Erwachsene sich über Kindheit machen, die uns darüber Auskunft geben, in welcher Welt, in welchen Kulturen und welchen Bilderwelten sich Kinder bewegen und verhalten müssen, was sie sich aneignen können und sollen und wie sie und was uns dann ermöglicht zu untersuchen, wie sie das tun und wie Kinder sich diese Lebensbedingungen, in die sie geworfen werden, aneignen, wie sie dort drin ihr Leben entwickeln und versuchen zu handhaben. Ja, das als mein hier knapp und eklektisch zusammengestellte Vorstellung von was Kindergeschichten betrifft, also was der Podcast Kindergeschichten, womit er sich beschäftigt, welches inhaltliches und akademisches Feld der absteckt und für mich der Versuch, hier eine bestimmte Sprechweise zu finden. Ich freue mich über alle möglichen Rückmeldungen auf Twitter oder in den Kommentaren auf der Podcast-Plattform und freue mich auch, dass es dann bereits in der nächsten Folge mit dem ersten Gespräch weitergeht und ich hier neuere Forschung aus dem breiten Feld der Kindheitsgeschichte hier vorstellen kann. Und bis dahin freue ich mich über Feedback und bin raus.